Moin, moin, gutes Servus, Konnichiwa, Grüezi alle miteinander, hier ist der Stolle, neues Bam und fertig. Ich hoffe, ihr habt den Draft gut überstanden, falls nicht, oder auch wenn doch, empfehle ich euch noch ein leckeres Köpi, damit ihr auch durch diese Folge ganz entspannt kommt, denn es wird natürlich heute intensiv, leidenschaftlich und was auch immer noch für Adjektive euch einfallen zum Thema Aaron Rodgers. Denn darum geht's. Es geht um Aaron Rodgers. Es geht um das, was quasi seit dem Draft Day da so durch die Gazetten oder aber auch durch Twitter rauscht. Nur darum geht's heute. Keine Draft-Analyse. Komm, haben wir alles durch. Haben wir tausendmal auch bei der Footballerei gemacht. Habt ihr es auf all unseren Plattformen gesehen? Worst Pick, Best Pick, tralali, tralala. Habe ich dieses Jahr weder Zeit noch Nerven zu, um hier wirklich 32 Teams durchzurauschen, gebe ich ehrlich zu. Aber ich kann euch sagen, ganz oben stehen für mich die Chargers und ganz unten stehen die Texans. Reicht das? Das ist eine super Analyse. So, dann kommen wir nämlich zum wirklich, wirklich großen Thema. Aaron Rodgers. Für die, die in den letzten Tagen zufällig hinter dem Mond gelebt haben sollten, am Draft Day kam die riesengroße Bombe. Aaron Rodgers sagt, er spielt nie wieder für die Packers. Er ist so unglücklich. Er wird sich so schlecht behandelt. Und aus dem Nichts kam gefühlt jeder dieser Experten und auch viele möchte gern Experten und ballerten plötzlich mit Gerüchten um sich und mit Statements und Quotes von Sources. Wenn ihr im Podcast zuhörst, das sind ganz viele Anführungsstriche oben unten, die man jetzt so hört. Hört ihr sie? Also, Sources ist sowieso mein Lieblingswort. Also, es kamen nie offizielle Quellen, sondern immer nur irgendwelche Aussagen. Ich bin mir sicher, wie das immer so ist, da ist auch irgendwo ein Funken Wahrheit dran. Ich bin mir aber genauso sicher, dass da sehr viel Blödsinn erzählt wird. Ich bin mir sicher, dass Aaron Rodgers nicht happy ist, aber dieser ganze Quatsch, der dann da kam mit, ja, der hat schon gesagt, er geht dahin oder dahin und dies und das und jenes, da hast du so das Gefühl, ESPN und Co. sind happy, dass sie nach dem Draft und rund, also als ob sie am Draft selbst nicht schon genug zu tun hätten, aber dass sie zumindest danach auch noch jede Menge Stoff haben. Ich bin in der ganzen Sache gespalten, das könnt ihr euch sicherlich denken. Habe aber eigentlich doch eine sehr, sehr deutliche, klare Meinung am Ende. Und genau da nehme ich euch mit in diesen wirren Denkprozess meiner einer. Ich gebe ihm recht und ich gebe ihm auch nicht recht, dem Aaron. Und dieses Recht, nicht Recht, lasst uns doch mal da durchhüpfen. Viel Spaß damit. Zuerst einmal recht, ja, es ist eine Quarterback-League. Das wissen wir alle. Das ist nicht neu. Das hat auch der Draft gezeigt. Ich glaube, noch nie wurden so viele Quarterbacks in den ersten drei Runden gedraftet. Noch nie gab es einen Draft, in dem mindestens 5 Wide Receiver in den ersten drei Runden jeweils pro Runde weggingen. Noch nie gab es einen Draft, bei dem so spät erst ein Verteidiger gedraftet wurde. Also, ja, es ist eine Passing-League. It's a Quarterback-League. Keine Frage. Kyler Murray hat das auch so schön ausgedrückt wenige Tage vorm Draft, als er in einem Interview meinte, ja, natürlich, als Quarterback in der Quarterback League möchte ich Einfluss haben auf das, was mein Team draftet. Und da sind wir schon beim ersten Nicht-Recht. Das trifft auf Kyler Murray genauso zu wie auf Aaron Rodgers und all die anderen Quarterbacks. Und Kyler Murray hat noch recht wenig erreicht in seinem Profileben im Vergleich zu anderen. Recht gerne. Quarterbacks sind Alpha-Tiere. Das müssen sie, glaube ich, auch sein. Aber sehr gerne mutieren sie von Alpha-Tieren zu Diven. Und dann wird's ein bisschen kompliziert. Dann wird's umständlich. Und genau das ist in meinen Augen auch in Green Bay passiert. Ich gebe Aaron wieder recht, wenn er sagt, ey, ja, ich werde quasi nicht so geliebt wie andere Quarterbacks, wenn man einfach mal zum Beispiel auf den Draft guckt. Ja, okay. In den letzten 11 Jahren haben die Packers 10-mal einen Verteidiger in der ersten Runde gedraftet. Nur ein einziges Mal ein Quarterback, ein Offensivspieler, und das war ein Quarterback, ja, mit Jordan Love. Da kann man natürlich sich schon hinstellen und sagen, das ist jetzt irgendwie nicht so pro Offense und pro mir helfen. Und da habe ich auch durchaus hier und da meine Frustmomente gehabt. Wenngleich, wenn man lang genug mit den Packers sich beschäftigt, wird klar, die draften keinen Wide Receiver in der ersten Runde. Ist auch gar nicht zwingend nötig. Wenn man sich die ganzen Top Receiver der Packers anguckt über die Jahre, da war nie ein First Rounder dabei. Ich gebe ihm deshalb auch wiederum nicht recht, weil ein First Round Pick macht noch keinen Draft. Davante Adams ist das beste Beispiel. Aaron Jones. Also die Packers haben sehr viel Talent ihm auch immer wieder da zur Seite gestellt. Also deswegen zu sagen, man liebt mich nicht im Draft. Deswegen bin ich übrigens auch pro Packers, was diesen Draft angeht. Also nur weil plötzlich diese Nachricht rauskommt, wirfst du doch nicht alles über den Haufen und sagst auf einmal, oh, lass uns jetzt mal bitte in den ersten 3 Runden nur Wide Receiver nehmen. Einfach so, um ihn glücklich zu machen. Nein. Es ist ein Teamsport. Ja, und wenn ich mir die Packers angucke, du hast einen All-Pro-Left-Tackle, du hast einen aufstrebenden Tight End, du hast einen All-Pro-Wide-Receiver, du hast einen Top-5-Running-Back, den du übrigens gehalten hast, diese Free-Agency-Phase, was keiner erwartet hat. Du hattest einen All-Pro-Center in den letzten Jahren, den konntest du wegen Jones nicht halten, hast ihn aber im Draft ersetzt. Also mir der Leuten da draußen verkaufen zu wollen, du hättest ja nix. Ich finde, das funktioniert recht schlecht, wenn man das mal wirklich genau anguckt. Und selbst ein Brian Gutekunst, den muss man jetzt nicht mögen. Aber ich finde, seine Politik ist, finde ich, durchaus spannender als die von Ted Thompson, der ja zu 100% auf den Draft gesetzt hat, wenn man möchte, wenn man das mal ernst nimmt. Gutekunst hat ja schon sehr viel auch in der Free Agency investiert. Ja, nicht in die Offensive, oder wenig, aber es sei denn, man nimmt einen Aaron Jones jetzt mit dazu, aber vor allen Dingen in der Defense, und auch das entlastet ja einen Quarterback. Ja. Ich bringe ihn nämlich zum nächsten Punkt, da gebe ich Aaron Rodgers recht. Und vor allen Dingen unter Mike McCarthy waren die Packers viel zu abhängig von Aaron Rodgers. Das war am Ende schon lächerlich, wie wenig wirklich investiert wurde, um ihm zu helfen, und wie sehr die Offense aber auch auf ihn zugeschnitten war. Und genau das, deswegen gebe ich ihm dann auch wiederum nicht recht, ist unter Matt LaFleur nicht so. Das ist ein modernes System, welches absolut schaut, dass es Rodgers das Leben auch erleichtert, das Spiel auseinanderzieht, verschiedenste Typen reinbringt, verschiedenste Möglichkeiten offeriert. Also es ist kein, ey Aaron, hier hast du den Ball, mach mal was. Das passiert immer noch, das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es unter McCarthy war. Ich gebe Aaron Rodgers das Recht, ein richtig schöner Number 2 Wide Receiver, der wäre mal nötig, nichts gegen die anderen Jungs, aber schlussendlich lässt Rodgers die halt immer besser aussehen, als sie eigentlich sind. Ja, das kann ich so, da kann ich auch verstehen, dass man frustriert ist, wenn man gegen Tampa ausscheidet und dann sagt, warum machen wir es nicht so? Warum, der Typ kommt da rein und er kriegt lauter Waffen. Kann ich verstehen, dass man dann frustriert und sagt, guck mal, der spielt mit dem Antonio Brown und mit dem Godwin und mit dem Evans und mit dem Gronk und sein Third-String-Tight-End ist krasser als mein First-String-Tight-End, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist nach der letzten Saison von Tonyan, aber you versteht, wo ich hin will, und Roger sagt, hier, mein zweiter Receiver ist Al-Azhar, hier, ja, ganz, ganz großer undrafted Free Agent. Also, da kann ich schon verstehen, dass man sagt, hey, die tun genau das, was ich mir wünschen würde. Die investieren, um wirklich dem Quarterback das Leben sehr, sehr leicht zu machen. Kann ich verstehen, wenn man diesen Ansatz hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder eine Geldfrage. Wie bist du aufgestellt? Kannst du es dir leisten? Und wenn ich mir dann das angucke, das Geld ist so recht, unrecht. Ja, würde ich sagen, da sind beide drin. Da bin ich pro und contra Rodgers. Auf der einen Seite hat er knapp 80 Millionen verdient, als er eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Diese Saison bekommt er 22,8 Millionen. Das ist, ich glaube, der siebenteuerste Quarterback in dieser Saison. Das ist also, kann ich schon verstehen, wenn du als MVP sagst, ja, also er kriegt mehr als ein Wilson oder ein Mahomes, aber er kriegt weniger als ein Jimmy G oder ein Goff. Dass man da sagt, hätte ich gern mehr, kann ich verstehen. Aber dieser Kreis dreht sich ja unendlich. Du bist immer mal der Topverdiener als Quarterback und dann bist du es wieder nicht. Das ist ja passiert ja jedes Jahr gefühlt 4, 5 Mal, dass einer einen neuen Mega-Vertrag und dann ist es doch wieder der nächste. Also da, aus dieser Spirale des Todes kommen die Quarterbacks ja nie raus. Und eins darf man nicht vergessen, mehr Geld, was die Packers ihnen übrigens angeboten haben in dieser Offseason, bedeutet aber auch weniger Möglichkeiten, um auf anderen Positionen zu investieren. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Ihr merkt, das zerreißt mich förmlich, das Thema, und bereitet mir schlaflose Nächte. Das viele Gerede, du kommst auf Twitter und kommst gar nicht mehr raus aus Aaron Rodgers Gerüchten und he said, she said, blah said. Er selbst hat ja dazu noch gar nichts gesagt, nur unter der Hand gesagt, dass nach dem Motto, ja, da ist was dran und ich bin nicht glücklich, aber ich war nie der Plan, dass sowas nach außen bringt und dass das so ein Drama jetzt ist. Ich fand das tatsächlich das bisher Beste zu diesem ganzen Thema, fand ich die Aussagen von John Kuhn. Weil man darf auch immer nicht vergessen, da sind auch viele Leute mit einer Agenda unterwegs in der Medienbranche, gerade im amerikanischen Sportfernsehen. Und John Kuhn, der hat gestern ein Interview gegeben, das fand ich sehr gut, weil John Kuhn, jahrelanger Packers-Spieler, absolut bodenständiger Typ, und der hat gesagt, er hatte viele Unterhaltungen mit Rodgers in den letzten Tagen. Er wird daraus nichts preisgeben, aber er kann sagen, zwei Dinge. Auf der einen Seite, Aaron Rodgers liebt die Packers. Er liebt die Green Bay Packers und die Community. Auf der anderen Seite hat er halt tatsächlich das Gefühl, da hätte mehr rausgeholt werden können. Und da fand ich sehr spannend, weil John Kuhn so ein ganz spannenden Aspekt gebracht hat, so von wegen, naja, irgendwann hat man mir in meiner Karriere erzählt, ich kann's nicht mehr. Und Aaron Rodgers hat es allen Kritikern bewiesen, dass das noch kann. Und er möchte natürlich auch, dass so lang wie möglich quasi gegen die Zeit ankämpfen. Und in seiner Position hat er durchaus diese Position, um das zu tun. Und da kann er schon verstehen, dass Rodgers sagt, hey, da müssen wir aber auch ein bisschen in bestimmte Sachen investieren, weil irgendwann kann ich auch nicht mehr alle bewegen, also ich bin auch nicht mehr der Jüngste, um es ganz kurz zu sagen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, ich fand das ein ganz interessantes Interview. Ich glaube, die Wahrheit, wie gesagt, liegt irgendwo da in der Mitte. Was ich nicht gut finde, ist, wenn Aaron Rodgers sich offensichtlich in Teamchats über seinen GM lustig macht. Das ist so ein bisschen, ich hatte ihn eigentlich immer für einen, trotz allem Tralala, für einen charakterstarken Typ gehalten, das gefällt mir nicht sowas. Mal so ein Scherz, ja, öfter, Aaron Rodgers wünscht sich einfach mehr Liebe und wir reden nicht von Jordan Love. Aber Fakt ist, er ist meiner Meinung nach in keiner guten Verhandlungsposition. Überhaupt nicht. Ja. Spielt er nicht, spielt eben Jordan Love. Ja. Und das Einzige, was er in der Hand hat, ist zu sagen, naja, nach der Saison 2021 könnten die Packers mich entlassen, ohne dass sie jetzt groß Verlust machen. Ja. Das könnten sie, müssen sie aber nicht. Die Packers müssen gar nichts. Ja. Dieses Jahr kostet er sie noch, da kostet er sie noch ein bisschen Geld, ja, wenn er auf der Bank sitzt. Aber sie könnten ihn rauswerfen nach der Saison, sie müssen es nicht. Sie können ihn traden, sie müssen es nicht. Also er hat, finde ich, wahnsinnig wenig Leverage, um tatsächlich loszugehen und sagen, ich spiele nicht mehr. Natürlich willst du einen Aaron Rodgers auf dem Feld sehen. Alle Packers-Fans wollen Aaron Rodgers auf dem Feld sehen. Aber ich glaube, dass er wenig in der Hand hat, um zu sagen, ihr müsst. Und apropos Jordan Love, das bringt mich zu einer Überlegung, die mich rund um den Draft beschäftigt hat. Ich habe es Montag in der Sendung schon angekündigt gehabt. Ich hole mal ein bisschen aus. Wir alle wissen, wie sehr Aaron Rodgers am Ende der McCarthy-Ära ihn loswerden wollte und das auch öffentlicher und öffentlicher und öffentlicher gemacht hat. Von so ein paar Seitenhieben und, sage ich jetzt mal, zwischen den Zeilen lesen Dingern, und es wurde immer deutlicher. McCarthy, der Druck wuchs, die Mannschaft wurde immer schlimmer und schlechter und er wurde unter der Saison sogar entlassen. Wir kennen die Geschichten, dass Rodgers und LaFleur vor allen Dingen ja eins nicht immer auf einer Wellenlänge geschwommen sind und sich nicht immer grün waren. Was wäre, wenn die Packers schon vor über einem Jahr, nämlich zu Beginn der Free Agency Period 2020 der Meinung waren, sie müssen reagieren. Sie haben Angst, dass sich die Brett Favre-Situation hier wiederholt. Denn wenn einer damit eine Erfahrung hat, dann die Packers. Ja? Und sie das Gefühl hatten, dass das, was wir jetzt erleben, dieses Drama, dass das schon vor einem Jahr sich andeutete oder hätte kommen können. Und dass die Packers deswegen Jordan Love gedraftet haben. Was haltet ihr von dem Gedanken? Weil was mich immer noch bis heute irritiert, ich bin ein großer Verfechter von diesem Weitsicht, wenn es um den Quarterback geht. Früher schon mal jemanden holen. Ich habe es auch Montag schon angesprochen. Wie lange suchen die Dolphins schon nach einem Nachfolger von Dan Marino? Wie lange suchen die Broncos? Sie hatten sich mal kurz mit dem Manning was gekauft, aber sonst sie suchen nach einer Dauerlösung. Also dieses und wirklich clever sein und den Nachfolger schon am Start haben, das Glück oder auch die Weitsicht haben die wenigsten Teams. Und deswegen kam bei mir die Überlegung, was wäre, beziehungsweise deswegen war ich immer ein Fan von der Love-Entscheidung, wenngleich ich gesagt habe, sie ist zu früh. Aber was wäre, wenn die Packers genau deswegen ihn geholt haben und genau deswegen auch noch so aggressiv nach vorne gegangen? Das habe ich nie verstanden. Ja, ich dachte immer, naja, na gut, Quarterback, ja, okay, durchaus nachvollziehbar, vielleicht ein bisschen früh, aber dann lass ihn doch zu dir kommen. Und wenn er weg ist, ist er weg. Aber was wäre, wenn die Packers zu diesem Zeitpunkt dachten, das Ding ist durch. Wir haben hier eine Favre-Situation, wir müssen reagieren und deswegen holen wir uns jetzt die Antwort. Vielleicht war also Love nicht der Auslöser für das Drama, sondern eher die Zwangslösung der Packers. Was haltet ihr von der Idee?
Ich kann euch jetzt nur ein Köpi empfehlen, also ich glaube, das ist jetzt Verschwörungstheorie auf höchsten Grade hier, die ich gerade erlebt habe. Nein, Scherz beiseite. Also ich halte diesen Gedankengang durchaus für möglich. Denn wenn ein Team sich mit so einer Situation auskennt, sie lesen und deuten kann und auch damit umgehen kann, dann sind es die Packers. Fakt ist, ich mache das jetzt seit bald 20 Jahren, Kommunikation, Marketing im Profisport und ich habe so viele Spieler gehen sehen, Teams erlebt, die sich von Spielern trennen oder wo man sich nicht einig wird, aus den unterschiedlichsten, wildesten Gründen. Da kann es um persönliche Kleinigkeiten gehen, da kann es um das Spielsystem gehen, da kann es um ein bisschen Geld oder vielleicht auch nur ein Jahr mehr oder weniger Vertrag gehen. Da geht es um tausende Dinge. Fakt ist, die Fans werden sich eigentlich immer auf die Seite des Spielers schlagen. Fans werden, wenn der nicht gerade sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen, vor allen Dingen jetzt krimineller Natur, dann werden sich Fans bei so einer Scheidung, in Anführungsstrichen, immer auf die Seite des Spielers schlagen und sagen, oh, warum lasst ihr den gehen? Verdienter Mann, lange dabei, was hat der alles für uns erreicht? Das war schon immer so. Und das liegt aber dann auch daran, dass du als Team die High Road wählen solltest. Du solltest nie sagen, als Team quasi den auch noch per Pressemitteilung und Social Media rauswerfen. Wir sind froh, dass wir ihn los sind, weil ein total unsympathischer Typ hat in der Kabine immer neben die Toilette geschissen. Weiß ich nicht. Das will man nicht, das macht man nicht. Insofern sagt man, ey, es war toll, das ist toll für uns gespielt, alles Gute für die Zukunft. Das ist ja gang und gäbe. Das reicht vielen Fans oft nicht, aber das ist so das gang und gäbe. Und der Fan weiß ja zu 99% nicht, was hinter den Kulissen wie abgelaufen sein könnte oder tatsächlich abgelaufen ist. Aber schlussendlich darf niemand größer sein als der Verein. Niemand darf größer sein als das Team. Das ist, das müssen alle Rodgers, alle Wilsons, alle Roethlisbergers, alle Murrays dieser Welt müssen das akzeptieren, verstehen, anerkennen, weil in dem Moment, wo du als Team den Spieler größer machst, als er ist, als das Team ist, als alle anderen sind, hast du ein viel größeres Problem. Weil dann hast du wirklich, dann hat der ja quasi, das ist sowas wie tatsächlich ich bei Jamarcus Russell in Oakland erleben durfte, wo es klare Regeln gab für die ganze Mannschaft und die haben für alle gegolten, nur nicht für Jamarcus Russell. Das zerreißt die Mannschaft am Ende, Du hast vielleicht noch mehr Diven, die sich dann hervortun. Das ist nie gut und es schadet nur dem Team und dem Standing des Teams am Ende. Deswegen haben die Packers gar keine Wahl, als zu sagen, wir lieben dich, Aaron. Du bist vielleicht der beste Quarterback, der jemals hier gespielt hat. Und mit Sicherheit einer der besten, die je überhaupt gespielt haben. Jetzt geht's gleich wieder los, ich höre die Buhrufe schon. Aber du bist nicht größer als diese Franchise. Entweder du spielst mit dem, was wir haben, und wir setzen uns hin, und wir finden einen Weg gemeinsam aus dieser Krise raus, weil wir wollen, dass du bleibst. Aber wenn du dich dagegen wehrst, wenn du einfach sagst, bis hierhin und nicht weiter, ist mir alles egal, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, dann war's das. Dann ziehen wir ohne dich weiter. Das tut weh, das kann einer Franchise tatsächlich wehtun, da musst du den Shitstorm auch mal aushalten, aber wie gesagt, die Packers hatten diesen Shitstorm schon. Diese Brett Favre-Saga damals unvergessen, als dann die Aussage kam, der kann gerne zurückkommen, aber der hat hier keinen Starting-Spot. Das war Majestätsbeleidigung hoch 10 und die Packer Nation ist durchgedreht, aber es war die weise, die richtige Entscheidung. Deswegen auch mein Fazit. Aaron, setz dich an den Tisch, findet eine Lösung. Wenn du Green Bay liebst, dann findet ihr eine Lösung. Und ansonsten ist es sehr, sehr schade, aber es war schön mit dir. So, Freunde. Jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt und bin raus für heute.